herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Wir müssen über die Reformen sprechen, die Steuerreform. Auf die haben wir ja irgendwie alle lange gewartet, jetzt sind sie verkündet worden. Ja. Ich würde gerne mit dir einordnen, wie viel das bringt,
ja,
oder auch nicht.
Ja, vielleicht. Sehr gerne. Ja, ich habe dein Video dazu im Yosemite Nationalpark beim Aufwachen gesehen.
Oh, sehr gut.
Und dann habe ich gedacht, komm, dann muss ich jetzt auch nochmal vor die Kamera, trotz Wanderung. Und
Der roughe Content, der am authentischsten ist, der gewinnt ja momentan. Ja, insofern ist dein Video bestimmt erfolgreich gewesen im Yosemite Park.
Das war erfolgreich. Ja, das war ganz witzig, weil das ZDF hat noch angefragt, ob ich dann noch ein Statement geben kann, und dann sage ich, ja gut, kann ich schon machen, aber dann irgendwie auf dem Parkplatz zwischen irgendwie Riesenbäumen, haben sie gemeint, nehmen sie, und dann habe ich da noch morgens irgendwie um 5 Uhr irgendwas die Sachen da aufgenommen und weggeschickt. So wirklich eine Reform, ja, aus meiner Sicht ist es ja nicht, es ist eher so ein Reformchen. Ja, also man hat eine Einkommensteuerreform angekündigt, jetzt ist es irgendwie ein Entlastungsvolumen von etwa 10 Milliarden Euro. Was sagst du dazu, Christian? Sind 10 Milliarden Euro viel, auch wenn man jetzt die Schulden, die jetzt neu aufgenommen werden, anschaut?
Puh, naja, das ist relativ leicht, glaube ich, zu beantworten. Diese 10 Milliarden Euro, wenn man diesen Schätzungen der Wirtschaftsinstitute glaubt, das ist ja gerade mal das, was man braucht, um die kalte Inflation auszugleichen. Da gibt es ja auch einige, die sagen, selbst das wird mit dieser Steuerreform gar nicht ausgeglichen.
Die kalte Progression.
Das könnte man ja überlegen, okay. Ja, genau, nicht mal die kalte Progression wird ausgeglichen. Und jetzt könnte man ja sagen, na, dann ist das Steuerrecht dafür vielleicht einfacher, effizienter, gerechter. Wer weiß, wir werden gleich drauf eingehen. Können wir ja gleich nochmal zu sprechen. Das wäre ja auch etwas, was einen Vorteil hat. Aber ansonsten, heute waren ja auch, ich weiß nicht, ob du das in den USA schon mitbekommen hast, ja, gab es ja den Haushalt, und da wurden ja auch nochmal die neuen Schulden mitgenannt. Ja, 118,7 Milliarden Euro neue Schulden im Kernhaushalt, und auch an die Rücklage muss rangegangen werden. Und das stimmt natürlich alles nicht so glücklich. Da ist dann zwar als Begründung angeführt, dass es ja den einen oder anderen Krieg gibt, der uns irgendwie zusätzlich belastet. Das mag auch sein, aber wir haben ja auch dafür, wenn ich mich richtig erinnere, ein großes Sondervermögen aufgenommen. Also im Großen und Ganzen stimmt einen das, glaube ich, nicht so glücklich, wenn man das Reformpaket sieht und die Schulden dann auch noch, die zusätzlich aufgenommen werden müssen, um den Haushalt überhaupt aufzustellen. Und schön wäre es ja, aber vielleicht finden wir auch ein paar Punkte, schön wäre es ja, wenn in diesem Reformpaket dann jetzt ein paar Punkte dabei wären, wo man sagen kann, das wird die Wirtschaft entfesseln, jetzt geht's los, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist was dabei, müssen wir vielleicht echt mal eins Punkt für Punkt durchgehen, oder?
Ja, also was natürlich schon so ist, so ein Großteil dieser angekündigten Reformen sind sowieso fällig. Also fangen wir mal an mit dem Grundfreibetrag. Der muss ja laut dem Bundesverfassungsgericht sowieso mindestens ans steuerfreie Existenzminimum angepasst werden. Und da kommt immer im Herbst so turnusmäßig dieser Existenzminimumsbericht. Und da, wie gesagt, muss es ja eh nach oben geschoben werden. Das soll jetzt auch passieren, von aktuell 12.348 Euro pro Jahr als steuerliches Existenzminimum dann auf 12.900 Euro pro Jahr im Jahr 2028. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn dieser Existenzminimumbericht kommt, dann sind wir sowieso bei den Zahlen. Das heißt, es ist weniger eine Reform, sondern ohnehin eine Anpassung an die Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht. Also das ist aus meiner Sicht weit weg von jeglicher Reform, sondern einfach nur, ja, man muss es machen, genauso wie der Kindfreibetrag. Der muss ja auch das Existenzminimum von jedem Kind, ja, abbilden, und da ist die Erhöhung auch verfassungsrechtlich eigentlich vorgegeben und nicht irgendwie, was weiß ich, politisches Wohlwollen. Ja, ist ja so, also diese Erhöhung des Grundfreibetrags um 4,4%, ja, entspricht eigentlich fast genau dem, was durch die Inflation ohnehin, sagen wir, vorgeschrieben ist verfassungsrechtlich, und eben nicht mehr. Das heißt, das verkauft man jetzt in diesem Paket so, als würde man jetzt irgendwie später Steuern zahlen, aber ja, muss eh kommen. Also von dem her, das hat man, sagen wir, marketingtechnisch reingepackt, aber jo, muss im Prinzip sowieso kommen.
Ja, aber dann wenigstens das Kindergeld, oder?
Ja, aber 200, also von 259 Euro in 2 Jahren, also 2028 auf 272 Euro. Naja, das ist jetzt auch nicht so der große Sprung, ne?
Ja, vielleicht hilft uns ja der Bundesfinanzhof oder später das Bundesverfassungsgericht. Da gibt es ja, wir haben schon ein paar Mal hier im Podcast drüber gesprochen, noch ein anhängiges Verfahren aus 2024. Und jetzt habe ich gesehen, kürzlich auch sogar noch eins, das ganz aktuell für anhängig erklärt wurde. Wir schreiben es in die Shownotes, die Aktenzeichen. Da geht es darum, dass manche ja sagen, na gut, diese 12.900 Euro, das sind ja pro Monat, also wenn man dann bei den 12.900 ist, wären das pro Monat 1.075 Euro, die man letztendlich steuerfrei verdienen kann, bevor man die Steuer zahlt. Und das Grundgesetz, daraus leitet sich ja das Leistungsfähigkeitsprinzip ab und das sagt, man darf erst das disponible Einkommen besteuern. Das heißt, das, was du minimal zum Leben brauchst, da darf der Staat keine Steuer drauf erheben. Ansonsten würde das gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. So, dieses Prinzip gibt es und das ist ja eigentlich auch bestätigt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt genau das Existenzminimum? Du hast gerade gesagt, gibt es immer diese Berichte von diesen Existenzminimumsbericht. Aber da sagen jetzt viele, ja, Moment mal, die adäquaten Kosten für das Wohnen, die ja so ein Grund, ja, ein Grundsicherungsgeldempfänger auch bekommt, ja, die Wohnung in München, da, die er gestellt kriegt und von dem Amt übernommen wird, plus Nebenkosten, plus GEZ-Gebühren und so weiter. Wenn man das mal zusammenrechnet, kommt man da ja auf deutlich mehr als 1.075 Euro im Monat oder jetzt ist es ja, wie gesagt, noch ein bisschen weniger. Und deswegen müsste der Grundfreibetrag eigentlich noch deutlich höher steigen. Ich bin mal gespannt, also in der Literatur liest man da nicht so viel von oder wenn dann eher so, ach naja, was ist das für ein Scherzkeks, der sich das erlaubt, diese Klage da, aber ich verfolge das ja schon ganz, ganz mit Spannung und ich glaube sogar, die Bescheide werden aktuell vorläufig erlassen bezüglich dieses Verfahrens. Also mal schauen, ob da die Gerichte auch noch ein bisschen helfen.
Ja, eine gute Sache gibt es beim Arbeitnehmerpauschbetrag, der steigt immerhin mal um 200 Euro auf dann 1430 Euro. Ich meine, das ist aus meiner Sicht eh eine gute Sache, dass man diese Pauschbeträge nach oben schiebt, dass man nicht immer jeglichen Minibeleg irgendwie noch aufheben muss. Ja, ich bin eh der Meinung, dass die
Außer du bist Gewerkschaftsmitglied.
Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich. Das ist halt schon krass, ja, dass es da eine Sonderregelung gibt, dass man Gewerkschaftsbeiträge unabhängig von diesem Pauschbetrag absetzen kann und eben nicht diese Höhe erreichen muss. Das ist schon, ja, also fraglich zumindest mal. Dann
Ja.
Spitzensteuersatz. Da habe ich mir mehr erwartet, weil es ist ja
Noch
so,
mehr.
ja,
Warte mal, Moment.
also aktuell ist es ja so, man zahlt ab 42, ab 69.879 Euro 42% Steuern und der soll jetzt künftig ab 70.600
Ach
Euro
so.
zu verschiedenen Einkommen greifen. Ja.
Also knappe 700
Das
irgendwas Euro
sind wir
höher.
ja wieder bei diesen Inflationsanpassungen, ja. Das passt wahrscheinlich nicht mehr die Inflation an. Ich meine, also wo ich habe ja auch ein Posting gesehen, irgendwie man ist super reich dann irgendwie ab eben diesem Reichensteuersatz, der soll jetzt gesenkt werden, also die 45%, nicht mehr ab 277.826 Euro, sondern künftig ab 250.000 Euro zu versteuerndem Einkommen und dann ab 2080, 280, das ist früh in San Francisco, ja, 280.000 Euro, dann 47%. Da ist es ja auch so, das hat man die letzten Jahre gar nicht angepasst an die Inflation. Das heißt, es gab eigentlich
Auch
da.
wenn du ein hohes Gehalt hast, hast du ja mal eine Gehaltserhöhung bekommen, einfach
Ja.
wegen der Inflation in der Regel, ja.
Also, das ist ja Jahre nicht angepasst. Das heißt, es gab eigentlich jedes Jahr einfach dadurch, dass man sich angepasst hat, schon eine Steuererhöhung, weil die Sachen sind teurer geworden. Du hast angesprochen, Gehaltserhöhung. Das heißt, es gab eigentlich jedes Jahr in dem Bereich der Reichensteuer schon eine Steuererhöhung. Und künftig soll es eben ordentlich abgesenkt werden auf 250.000 Euro. Und dann eben 47% dann ab 280.000 Euro, also schon eine ordentliche Steuererhöhung, wird jetzt auch nicht so viel in die Kassen spülen. Da gibt es sicherlich andere Maßnahmen, die mehr bringen würden, aber das verkauft sich halt gut. Ich schaue jetzt gerade mal parallel, wo ich das Posting gesehen habe. Weil das war schon ganz interessant.
Während du schaust, ich erlebe das eben auch so, dass irgendwie immer so das Gefühl entsteht oder in der Bevölkerung vorherrscht, die Reichen würden keine Steuern zahlen, ne? Und bei jeder Maßnahme, die jetzt irgendwie greift, die vielleicht auch höhere Mehrwertsteuer wurde ja diskutiert, jetzt oder Tabaksteuer, Zuckersteuer, Alkoholsteuer hoch, kommt dann immer so das Argument, also sehe ich zumindest so in den Kommentaren von Videos und so, ja, besteuert doch erstmal die Reichen, ja. Und wenn man sich das jetzt hier aber mal vor Augen führt, Reichensteuersatz 47%, oder es heißt ja, laut Lars Klingbeil wird es ja Superreichensteuersatz heißen. 47%. Und dann kommt ja noch der Soli obendrauf, ja, den musst du ja dann auf jeden Fall auch zahlen. Der ist dann, macht der, der macht dann 2,6% aus. Und das heißt letztendlich, zahlst du 49,6%. Also wirklich fast knapp unter 50%. Und wenn du dann Einzelunternehmer bist und irgendwo dein Unternehmen hast in einer Gemeinde mit einem höheren Gewerbesteuerhebesatz als 400%, das ist ja in den größeren Gemeinden überall der Fall, ja. Freiburg, glaube ich, 460, richtig?
430, ja.
Okay,
Bring den Bürgermeister nicht auf schlechte Ideen und den
ja.
Gemeinderat, ja.
So. Okay, aber das heißt, dann würdest du, Fabian, wahrscheinlich, falls du dir so viel Gehalt zahlst oder zahlen kannst, wie auch immer, musst du jetzt gar nicht sagen, aber würdest du über die 50% kommen, ja? Und also da frage ich mich jetzt irgendwie immer so, wo das herkommt, die Reichen zahlen keine Steuern, das ist ja Quatsch. Also, und ich finde halt auch diese ganze Reform, also wenn man das jetzt nochmal sieht an dem Punkt, da wurde so viel verschenkt, auch wirklich, um wieder so ein bisschen für Zusammenhalt zu sorgen. Man hätte ja sagen können, okay, wir erhöhen dann meinetwegen auch diesen Reichensteuersatz, das machen wir jetzt, um diese 10 Milliarden da irgendwie finanzieren zu können. Aber es reicht ja offensichtlich immer noch nicht und wir müssen weiter Schulden aufnehmen. Also ich glaube, kommunikativ ist das nach wie vor nicht so die beste Leistung.
Ja.
Aber du wolltest noch was nachschauen.
Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, ich habe das Posting jetzt nicht gefunden, wie das die SPD betitelt hat dann. Aber ich glaube, du hast es schon gesagt, super, super Reichensteuer, habe es nicht gefunden, habe nur gesehen, die SPD folgt mir und die CDU bei Instagram ist auch interessant. Das wusste ich bisher auch noch nicht, aber jetzt weiß ich es. Vielleicht hört ihr auch hier den Podcast. Liebe Grüße. Ja. Lass uns vielleicht mal kurz noch auf die Handwerkerleistung kommen, weil das ist aus meiner Sicht was nicht so schlau ist. Ja, warum? Also es ist ja so, nach Paragraph 35a vom Einkommensteuergesetz kann ich Handwerkerleistung im eigenen Haushalt von der Steuerschuld abziehen. Und zwar 20% der Arbeitskosten, maximal 1200 Euro pro Jahr. Materialkosten sind da nicht begünstigt. Und da dieser Satz soll jetzt auf 15% sinken. Und was da aus meiner Sicht so ein bisschen untergeht, dass es keine wie reine Subvention ist, sondern eben ein Instrument gegen die Schwarzarbeit. Und das hat ja die Leute motiviert, dann wirklich auf Überweisung, Rechnung und gegen eine, sagen wir, steuerfreie Barzahlung, aka Schwarzarbeit, ja, zu gehen. Und das war ja der Deal. Also der Staat verzichtet da auf ein bisschen Einkommensteuer und holt sie im Gegensatz dann aus der Schattenwirtschaft, so will ich es mal nennen, dann diese Umsätze in den legalen Bereich, inklusive der Umsatzsteuer, die man dann auch vergisst, wenn man über die Einkommensteuer spricht. Und natürlich dann auch Sozialabgaben bei den Angestellten, Handwerker, Handwerkerinnen. Und wenn jetzt, nehmen wir mal an, man hat 6.000 Euro Arbeitskosten, dann sinkt die Ersparnis dann von 1.200 auf 900 Euro. Und das ist aus meiner Sicht wirklich entgegen dem Zweck der Regelung und auch jetzt nicht so ein, ja, nicht so ein Riesending. Was meinst du dazu?
Ich hatte mal gelesen, da gab es ja auch mal so, das war irgendwann Mitte, Ende 2025, gab es mal, ich habe es jetzt leider nicht recherchiert, war das eine Kommission oder eine wissenschaftliche Forschungsgruppe, die Vorschläge machen sollten, wie man die Einkommensteuer verbessern kann. Und da wollten die eben auch oder hatten vorgeschlagen, dass das komplett wegfällt. Diese Möglichkeit Handwerkerkosten oder haushaltsnahe Beschäftigung ist ja genauso, ne? Die Putzfrau zu Hause, der Putzmann, Babysitter und so weiter, steuerlich einen Vorteil haben zu können, damit das Ganze eben nicht schwarz passiert. Und das wurde ja irgendwann eingeführt und damit konnte man wohl ganz gut ermitteln, ob das jetzt überhaupt was bringt oder nicht, also ob die Schwarzarbeit zurückgegangen ist oder nicht. Und das Ergebnis dieser Forschungsgruppe war, dass es eigentlich wenig bringt. Also Schwarzarbeit ist genauso hoch wie vorher.
Okay, interessant.
Aber gut, das ist auch wieder die Frage, wie man es misst, ne? Und das ist auch bei solchen Geschichten auch immer so die Frage, wer ist da eigentlich der Auftraggeber und aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer diese Autoren der Studie waren. Das hatte ich nur am Rande gelesen. Ich glaube, das hat wahrscheinlich hier auch ein bisschen Einfluss gefunden. So ist ja vielleicht ein Kompromiss, dass man sagt, okay, es gibt noch so einen gewissen Anreiz, den Handwerker um eine Rechnung zu bitten und darum zu fragen, zu überweisen zu dürfen. Und ich glaube schon, dass das das einem Finanzamt leichter macht, irgendwie eine Schwarzarbeit aufzudecken, wenn da zumindest so ein paar Zahlungen per Überweisung reinkommen. Es ist ja sicherlich, ich glaube, ein Anreiz ist ja immer noch da, ne? Aber wenn das eben notwendig war, um irgendwie die Erhöhung, das sowieso notwendige Erhöhung des Grundfreibetrages irgendwie gegenzufinanzieren, wenn man sonst nichts gefunden hat, ja, naja, dann musste eben das für herhalten.
Dann sollen Feiertagszuschläge sollen künftig bis zu einem Stundenlohn von 75 Euro steuerlich begünstigt werden. Da ist die Grenze bisher bei 50 Euro. Ich weiß ohnehin nicht, wie weit das genutzt wird, ja, also in der Höhe zumindest, weil, muss man überlegen, steuerlichen Stundenlohn von 50 Euro, gerade in Branchen, wo es eben Sinn macht, so einen Feiertagszuschläge zu zahlen. Ich glaube, da liegen mehr als die allermeisten bei maximal 50 Euro die Stunde.
Tja, ob das vielleicht Richtung Chipfabriken oder so geht, dass man da vielleicht auch ein bisschen die Anreize erhöhen will, für diese Person dann steuerlich irgendwie einen Anreiz zu schaffen, diese Arbeit hier in Deutschland auszuüben, wer weiß. Ja. Aber ja.
Und dann, also das Thema, was am meisten aufgeregt hat, zumindest in meiner Community, ist die Abschaffung der Minijobs. Die ist immer noch nicht ganz vom Tisch. Also man hat immer, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, man hat immer noch das Ziel, die Minijobs abzuschaffen, zumindest für alle außer für Schüler und Schülerinnen. Also der Vorschlag der Rentenkommission, der steht, und die Absichtserklärung der Bundesregierung steht auch noch. Also es könnte beispielsweise sein, dass 2028 die Minijobs abgeschafft wird. Vermutlich früher, wahrscheinlich 2027, soll erstmal der Pauschsteuersatz bei Minijobs von 2% auf 5% steigen. Also gerne auch die letzte Folge anhören, da haben wir es ja intensiv drüber gehabt. Aber nochmal kurz zur Wiederholung: aktuell kann der Arbeitgeber eine Pauschalsteuer von 2% übernehmen, und dann kommt es eben, wenn der Minijobber sich von der Rentenversicherungspflicht befreien lässt, bruttogleich netto beim Minijobber an, und diese Pauschalsteuer soll jetzt steigen von 2% auf 5%, also mehr als verdoppelt werden. Ja, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde, das wäre noch irgendwie verkraftbar. Also wenn man jetzt sagen wir so, mal lässt die Sachen gleich und hebt so die Pauschalsteuer an. Das ist noch ein bisschen unklar. Soll das andere dann 2028 auch noch kommen, die Abschaffung? Soll das 2027 kommen, die Erhöhung der Pauschalsteuer? Aber jetzt nehmen wir mal an, die Minijobs bleiben oder würden bleiben und die Pauschalsteuer steigt von 2% auf 5%, dann wäre das aus meiner Sicht, zumindest für die Arbeitnehmer, eine gute Sache.
Ja. Ja, das heißt natürlich dann auch, der Minijob kostet ja jetzt den Arbeitgeber aktuell schon 30% Abgaben. Das würde ja dann steigen auf 33%, und so ein Minijob bei 603 Euro würden dann 18 Euro mehr im Monat kosten für den Arbeitgeber. Mhm. Also es ist natürlich immer noch gut, dass es dieses Instrument irgendwie gibt, aber ich glaube, jeder Gastronom, der das jetzt hört, sagt, ja, wo soll ich jetzt die 18 Euro noch mehr hernehmen? Ja, da gibt es ja, also, ja.
Ja, zumindest kann man sich jetzt, wenn man krank ist, nicht mehr die Arbeitsunfähigkeit irgendwie ab dem vierten Tag bescheinigen lassen, sondern ab dem ersten Tag. Das ging ja auch relativ viral auf Social Media. Fanden viele nicht gut. Wie ist deine Meinung dazu?
Also ich finde das katastrophal kommuniziert von Friedrich Merz, oder? Also ich meine, am Ende diese Krankschreibung am ersten Tag oder auch telefonische Krankschreibung, die hat doch für die Praxis und für die Arbeitgeber, also ich bin jetzt auch Arbeitgeber, ist das doch völlig irrelevant, weil jeder Arbeitgeber kann ja, es gibt im Gesetz, steht halt, du musst dich ab dem vierten Tag spätestens krank melden und einen Krankenschein bringen, solange du nichts anderes mit dem Arbeitgeber vereinbart hast. Was du ja jetzt machen kannst als Arbeitgeber, wenn dir diese Regelung nicht gefällt, sagst du in deinem Arbeitsvertrag, ich will eine Krankschreibung von dir bereits ab dem ersten Tag. Und das ist ja okay, das geht ja. Und zum Beispiel, wir machen das so, ne? Und dann kann ja immer noch im Einzelfall, ne, irgendjemand ist krank und sagt, hey, ich bin krank, ist okay, wenn ich heute nur einen halben Tag arbeite oder gar nicht und morgen bin ich hoffentlich wieder da, mal gucken. Und bei den meisten Arbeitgebern läuft das ja genau so und da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Das ist ja überhaupt nicht der Grund für die hohen Krankheitszahlen. Im Gegenteil, das führt ja eher dazu, dass man eine individuelle Lösung ins Gespräch kommt mit Arbeitgeber, Arbeitnehmer und sagt, ja, wie sieht's aus? Ich guck mal, ob es mir morgen besser geht und dann komme ich wieder. Und das ist aber natürlich medial aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe, wie der sich da hinstellt und das dann so verkauft, ne? Mhm. Als große Lösung des Problems. Und alle wissen eigentlich, das löst überhaupt kein Problem. Und man hat ja dann auch als Person nur so einen gewissen Vertrauensbonus, ne? Ich finde halt bei unserem Kanzler auch das Problem, der hat sich ja schon mit dieser Schuldenthematik, ja, wir nehmen jetzt hier Schulden auf und das machen wir jetzt einmal und dann wird alles besser und bla bla bla, schon ganz schön Reputation kaputt gemacht, finde ich, weil er dann die Versprechen nicht gehalten hat, was eben aus diesem Schuldenpaket werden sollte, nämlich Investitionen und die sollten die Wirtschaft ankurbeln und so weiter. Ist ja alles nicht passiert, wurde alles verschwendet letztendlich oder umverteilt oder wurden andere Löcher mitgestopft bis jetzt. Da gab es ja diese Studien hier, irgendwie 95% der für Investitionen vorgesehenen Mittel wurden einfach an anderer Stelle gekürzt, wo sonst die Investitionen waren, sodass es gar keine zusätzlichen Investitionen geworden sind. Na egal, und jetzt mit der Krankschreibung ist natürlich so ähnlich, da auch gegenüber der SPD, ne? Du merkst richtig, die SPD muss das jetzt so schlucken, oh naja, die siehst du ja richtig in den Pressekonferenzen dann so ausfluchtartig das so zu verteidigen. Obwohl alle eigentlich wissen, das bringt überhaupt nichts, ja. Und es gibt ja hier so, in den Zeitungen liest man ja, dass das Ganze, also wir sind ja schon häufig krank irgendwie im Vergleich zu anderen Ländern. Und das Problem ist ja, dass die Arbeitgeber die ersten 6 Wochen voll auf eigene Kappe zahlen. Ne? Du kriegst ja vollen Lohnausgleich, wenn du in den ersten 6 Wochen krank bist. Und das kostet so 80 bis 85 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist doch eigentlich das Hauptproblem, dass vielleicht auch dieses, ja, du warst gerade blöd zu mir, Arbeitgeber, ich lass mich mal krank schreiben, ne? So, dass man da als Arbeitnehmer nicht vielleicht auch ein bisschen mit an dem Ausfall beteiligt ist. Ich hätte die Vermutung, dass das schon deutlich mehr Wirkung zeigt. Und ja, ich glaube, das hätte man irgendwie durchsetzen müssen, aber jetzt hat man da quasi irgendwas beschlossen, was quasi keinem nach vorne bringt. Die CDU hat wieder massiv Respekt verloren bei den Arbeitnehmern, weil die natürlich alles sagen, haben die eine Macke, was wollen die von uns? Und es wurde von den Medien natürlich voll ausgeschlachtet. Also insofern glaube ich, ist es ein Schuss, der nach hinten losgeht. Mhm. Oder? Siehst du es auch so? Muss dein Minijobber sich krank melden bei dir am ersten Tag? Oder wie machst du das?
Nee, also ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt jemals krank gemeldet hat. ich glaube nicht, ja. Aber der kann das auch relativ flexibel einteilen. Also da ist jetzt ja auch nicht zeitlich gebunden. Ja. Und wenn er halt dann an einem Tag nicht arbeiten kann, dann arbeitet er halt an einem anderen Tag. Aber du kannst natürlich dich trotzdem im Minijob krank melden. Der wird jetzt nicht gezwungen zu arbeiten. Ja, ja. Also hier in den USA gibt es beispielsweise, ich sitze hier gerade im Hotelzimmer in San Francisco und werde gerade wach. da gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Ne? Da läuft die Absicherung über individuelle Arbeitgeberleistung oder staatliche Programme, aber die haben schon ganz, ganz andere Hürden. Also da gibt es oft gar keine Lohnfortzahlung. Jo, also Deutschland ist da schon im oberen Bereich, weil 6 Wochen 100%, ja, das ist ganz interessant, weil in anderen Ländern gibt es dann auch Karenztage oder eine Deckelung dann auf 80% beispielsweise. Jo, also von dem her.
Ja, mit der telefonischen Krankschreibung, das ist ja auch irgendwie, kann man sich irgendwie auch drüber streiten. Ich glaube, wenn ich das mal richtig gelesen habe, macht das nicht mal 1% der Krankschreibung aus, diese telefonischen Krankschreibungen. Also ich glaube, das ist jetzt auch nicht so der große Hebel, aber spaltet natürlich die Gesellschaft, ne, weil es eben so ein zusätzlicher Druck ist. Und ich finde halt andererseits, gut, wenn ich als Arbeitgeber das bezahlen soll, die Krankschreibung, dann würde ich schon gerne auch wissen, dass die Krankschreibung wirklich von einem Fachmann, sprich einem Arzt, genehmigt wurde. Ne? Da gibt es ja auch immer wieder diese Beiträge hier mit diesem Betrug, mit diesem gelben Schein, den man online schnell sich erstellen kann und so. Und keine Ahnung, ich habe mich noch nie telefonisch krankgeschrieben, aber wenn man das macht, landet man da überhaupt beim Arzt oder macht das dann die Empfangsperson? Ich weiß es nicht. Ne? Also das kannst du ja auch per Videokonferenz oder so machen. Also, dass man zumindest mal mit dem Arzt spricht, wäre ja schon von Vorteil, wenn das dazu führt, dass der Arbeitgeber da so und so viele Tage bezahlen muss, ohne Leistung zu kriegen. Also, ja, das finde ich ja schon
jetzt,
irgendwie
ich weiß jetzt auch nicht, ob das so sinnvoll ist, da am ersten Tag dann immer zwingend das holen zu müssen, weil dann hast du halt die ganzen Leute mit Magen-Darm oder so, erst dann im Wartezimmer sitzen, die ich eigentlich, wenn ich mal zum Arzt gehe, nicht im Wartezimmer sitzen haben möchte. Also, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht eher dann zu mehr irgendwie Problemen führt. Ja, ja, also schauen wir mal, ob das wirklich kommt, weil die Kritik dagegen ist ja schon sehr hoch.
Ja, das erlebe ich auch so, ne, dass der Frust hoch ist, obwohl, ja, keine Ahnung, ich meine, ich kann das schon verstehen, wenn man jetzt, das ist aber andererseits auch so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt, das ist ja in jedem Unternehmen so, ne, dass es irgendwo, vielleicht kommen wir gleich noch zum Kündigungsschutz, dass es ja dann irgendwie Mitarbeiter gibt, die den Laden voll nach vorne mitziehen und vielleicht dann doch andere, die das nicht so machen. Und am Ende bezahlen halt alle, die diese telefonische Krankschreibung gerne mal nutzen, wenn sie krank sind und das den einfachen Weg da haben wollen und nicht noch diese, ist ja auch kacke, wenn du krank bist und musst dann noch irgendwie zum Arzt laufen oder was weiß ich, wenn du Beschwerden hast, ist ja wirklich blöd. Aber die hohen Krankheitszahlen zeigen ja irgendwie doch, dass es vielleicht Regelungen bedarf, um die schwarzen Schafe auch auszuschließen. Naja, Kündigungsschutz oder Arbeitsrecht gibt es ja auch ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen das Wirtschaftswachstum ankurbeln könnten. Jedenfalls liest man ja immer wieder, dass viele Unternehmen jetzt mit Stellenabbau zu tun haben. Leider, ist nicht lustig, aber deswegen ist das natürlich ein wichtiges Thema. Da gibt es auch eine steuerliche Regelung, die finde ich ganz interessant, aber lass uns vielleicht erstmal über die allgemeinen Änderungen da oder geplanten Änderungen sprechen.
Ja, was ich eigentlich ganz gut finde in der heutigen Zeit, ist, dass die Befristung von 2 auf 4 Jahre gehen kann. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist irgendwie unsicher für einen Arbeitnehmer, aber es ist schon so, also ich habe einen Kumpel, der hat ein echt brutal digitales, wandlungsfähiges Geschäftsmodell. Der hat Stellenprofile, wo er sagt, keine Ahnung, ob es das in 3 Jahren überhaupt noch gibt. Ja, so. Da soll es eben nun sachgrundlose Befristung künftig bis zu 4 Jahren geben und nicht bisher nur für 2 Jahre.
Ja, ich glaube, in der deutlich dynamischeren Arbeitswelt ist das schon sinnvoll. Und am Ende ist ja dann auch die Frage, okay, macht ein Investor dieses Projekt? Ich glaube, das ist ja auch der Hintergrund für die ganzen Änderungen. Ne? Finden ja wenig große Start-up-Gründungen hier in Deutschland statt. Das ist ja eher gerade jetzt im Bereich KI zum Beispiel, konzentriert sich ja eher auf die USA, weil da natürlich auch die Rahmenbedingungen viel besser sind. Da gibt es ja immer diese Studien, die auch immer wieder genannt werden, dass man sagt, okay, du hast halt 10 Startups, 9 davon scheitern und 1 wird halt erfolgreich und das eine Erfolgreiche muss die Kosten der 9 Gescheiterten ja mitfinanzieren, weil du weißt ja vorher nicht, welches der 10 jetzt das ist, was durch die Decke geht. Also musst du natürlich schauen, dass die Kosten des Scheiterns, also wenn man dann auch sagt, Mist, das war nicht gut, wir müssen den Laden wieder zumachen oder diesen Versuch, diesen Geschäftsbereich, die müssen halt auch möglichst gering sein und da gehört natürlich auch dazu, dass man vielleicht befristete Verträge machen kann oder eben zum Beispiel auch, dass man den Kündigungsschutz für Gutverdiener zumindest mal abschafft. Das ist ja jetzt auch eine verkündete Sache und zwar man kann dann, wenn man mehr als das 1,75-fache der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung verdient, das wären aktuell 177.000 Euro im Jahr, dann kann man mit dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer können eine Vereinbarung schließen, dass man das Arbeitsverhältnis kündigen kann, ohne dass man eine Abfindung zahlen muss oder zumindest eben in den Kündigungsschutz einfach kommt. Ne? Du musst dann einen betriebsbedingten Grund vorweisen und eine Sachauswahl treffen und so eine Sachen. Das ist natürlich super, also für den Arbeitgeber ist das natürlich super teuer. Ja. Und jeder, der schon mal vom Arbeitsgericht verklagt wurde als Unternehmen, der weiß, dass das kein besonders großer Spaß ist jetzt. Ne? Und das von vornherein auszuschließen, ist natürlich dann auch gut, wenn man sich vorher überlegt, okay, mache ich die Investition in Deutschland oder mache ich sie vielleicht woanders und in Deutschland muss ich halt noch diese oder jene eventuellen Rückstellungen mit einbeziehen, weil ich hier vielleicht auch dann mit Kündigungsschutzprozessen übersät werde. Also ich glaube, da hätte man, ich habe in einem Artikel in der Zeitung gelesen, ja, wozu braucht man überhaupt einen Kündigungsschutz? Weil vom Prinzip, wenn man es schafft, dass wenn es zu einer Kündigung kommt, weil es gibt ja immer einen Grund für die Kündigung. Das passiert ja nicht einfach so, weil man jetzt als Arbeitgeber einen schlechten Tag hat, ins Büro geht und alle kündigt. Das ist ja eher, das ist man ja dumm, wenn man das macht. Du brauchst ja die Mitarbeiter. Mhm. Das ist ja dein Kapital. Das macht ja das Unternehmen aus.
Naja.
Und das würdest du ja nicht machen, wenn es dafür nicht irgendeinen sinnvollen wirtschaftlichen Grund gibt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen könnte, ich meine, ich hätte das mal gelesen, dass das in Österreich so ist, dass die Arbeitgeber eher irgendwie in so eine Art Fonds einzahlen, die dann den, also letztendlich so eine Art Arbeitslosenversicherung, machen wir ja auch, die dann die Arbeitnehmer absichern, ist ja bei uns auch gar nicht so schlecht, ein ganzes Jahr kriegt man ja Arbeitslosengeld. Und dafür könnte man aber viel schneller kündigen und müsste nicht immer sich Gedanken über diese riesigen Abfindungen machen. Das wäre ja viel besser. Hm. Weil überleg mal auch für den Mitarbeiter, wenn du jetzt dir überlegst, ich bin gerade in der Autoindustrie, ich könnte aber auch in die Rüstungsindustrie wechseln. Ne? Bist vielleicht bei VW und irgendwie wüsstest, naja, hier bei Rheinmetall ist auch ein guter Job für dich da. Du wärst doch dumm, wenn du freiwillig wechselst, weil du die Chance ja hast, diese Riesenabfindung zu verpassen. Also das lähmt ja den Arbeitsmarkt, der könnte doch viel dynamischer sein. Es braucht ja diese Wechsel von Personen, ja. Und also da müsstest du doch viel stärker die Klinge ansetzen und diesen Kündigungsschutz abschaffen.
Ja, ich schaue hier gerade auf Downtown San Francisco, ne, und in den USA gibt es ja Hire and Fire, ne? Also Arbeitgeber können
gut,
da.
San Francisco ist, wenn du da zweimal falsch abbiegst, ist natürlich so ein großes Negativbeispiel für fehlende soziale Absicherung.
Ja. Ich weiß nicht,
wie dieser Platz da heißt, aber ich bin da mal aus Versehen langgelaufen und war froh, dass ich lebend da wieder rauskam.
Das stimmt aber natürlich wieder. Hier gibt es also in den USA, in Kalifornien gibt es dann auch schon mal also Kündigungsschutz, also im Vergleich zu anderen Teilen der USA. Aber hier, jetzt nehmen wir mal abseits von San Francisco generell auf die USA, da kann man in fast allen Bundesstaaten grundsätzlich praktisch jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen und auch umgekehrt, ja. Also da gibt es ja dieses Employment at Will, ja, also dass Arbeitsverhältnisse auf unbestimmte Zeit geschlossen werden, was ja eigentlich ganz nett ist, muss man sagen, ja. Und dann die aber von beiden Seiten dann jederzeit beendet werden können. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine Kündigungsschutzgesetzgebung wie in Deutschland. Ja, da ist jetzt so ein Kündigungsgrund nicht, in der Regel zumindest nicht nötig. Mhm.
Ja, ich glaube, wenn man das andere, also darüber hinaus eben auch absichert und wir sind in dem Strukturwandel, wir brauchen ja eigentlich viel mehr Dynamik auf dem Arbeitsmarkt, dann wäre uns, glaube ich, super geholfen. Ich glaube, da würden sogar, wenn das wegfiele, würden auch andere Unternehmen sagen, hey, ich brauche diese Körperschaftssteuersatzsenkung, die ja bald kommt, ne, ab 2028 um 1%, die ist zwar ganz nett, aber gib mir doch erstmal die Chance, dass ich überhaupt Gewinne mache, indem mir hier indem es mir vielleicht einfacher fällt, neues Personal zu finden, was ich aktuell nicht finde, weil es in der Automobilindustrie auf die Abfindung wartet.
Ja,
ja, also ich glaube, das wäre ein super Hebel, da einiges zu bewegen.
Also ich bin mal gespannt, wir können uns 2032er nochmal unterhalten, ob dann wirklich der Körperschaftssteuersatz bei 10% ist. Ja, bei der aktuellen Neuverschuldung, dass man vielleicht auch mal guckt, was für Gelder kriegt man aus dem Klimafonds und so weiter. Dann, ich bin mal gespannt, ob das so kommen wird, aber schauen wir mal.
Ich wette drauf, wir werden uns 2032 noch unterhalten in unserer 1700. Folge dann oder so, mal schauen.
Ja. Ja, wir haben übrigens nicht, wir sind nicht Lamborghini gefahren in unserer 200. Folge, das müssen wir dann bei der 300. Folge machen. Ja.
Gut.
Also gut, ja.
Sag mal, eine schlaue Sache fand ich, das ist jetzt noch nicht so ganz im Detail bekannt, aber es ist ja jetzt das Problem, wenn du eine Abfindung bekommst von einem Arbeitgeber, dann ist das ja ein sehr hoher Betrag, den du in diesem Jahr versteuern musst. Ne? Du verlierst deinen Job, kriegst eine Abfindung, musst diesen hohen Abfindungsbetrag besteuern. Ergebnis, du bist schnell im Spitzensteuersatz. Haben wir gerade gelernt, der ist ja schon bei 70.000 Euro einschlägig. So, jetzt ist natürlich das Problem, Abfindung mit 42% besteuern ist ja eigentlich ein bisschen unfair, weil eigentlich ist ja diese Abfindung, ist zwar ein Betrag, der kommt in einem Jahr, aber der ist ja für den Verlust des Arbeitsplatzes und der soll ja irgendwie auch abdecken, dass man jetzt die nächsten Jahre vielleicht gar kein Einkommen hat und deswegen wäre es ja unfair, den mit dem Spitzensteuersatz zu versteuern. Also gibt es ja die Fünftelregelung, ne? Die kennen ja wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern, das besagt einfach, dass man, ich beschreibe es jetzt mal super einfach, dass man die Abfindung durch 5 teilt und dann sozusagen 1/5 der Abfindung dem Einkommen aufschlägt und dann guckt, wie viel Steuersatz würde rauskommen, wenn man 1/5 der Abfindung mit besteuern müsste und diesen höheren Steuersatz muss man dann anwenden. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Wenn nicht, schreibt mir. Jedenfalls ist das natürlich auch ein Anreiz dazu, in dem Jahr, in dem man die Abfindung bekommt, nicht gleich einen neuen Job anzunehmen. Weil wenn man halt sehr in diesem Jahr zum Beispiel nur die Abfindung hat und ansonsten nichts weiter verdient, hat man ja insgesamt keinen besonders hohen Steuersatz ohne die Abfindung. Mhm. Und dann bringt diese Fünftelregelung richtig was, weil dann der Steuersatz, der auf diese Abfindung zu zahlen ist, sehr gering ist, ja, weil man ja nur den Steuersatz ermittelt, ein ganz normales Einkommen plus ein Fünftel der Abfindung, Steuersatz, und das wird dann auf alles angewendet. So, falls ich es vorhin nicht detailgenau erklärt habe, so wird nochmal die Klarstellung. Und so, und das heißt natürlich, du hast einen Anreiz, wenn du eine Abfindung kriegst, eigentlich an dem Jahr erstmal schön arbeitslos zu sein, ne? Weil wenn du dann höheres Einkommen hast, musst du auch deutlich mehr Steuern auf die Abfindung zahlen. Und das ist natürlich auch ein Problem jetzt in diesem Strukturwandel, in dem wir uns befinden. Wollen wir ja eigentlich, dass, okay, ne, du wirst bei VW rausgeworfen oder verlierst den Job, dafür kannst du ja dort und dorthin gehen. Und das klappt natürlich nicht so gut, weil man vielleicht gar nicht den Anreiz dazu hat, weil man dann viel mehr Steuern auf die Abfindung zahlen müsste. Und da wurde jetzt auch verkündet in dem Reformpaket, dass man steuerliche Anreize schaffen will, dass die Steuer auf die Abfindung geringer ausfällt, wenn man schnell wieder einen neuen Job hat. Mhm. So, das klingt natürlich erstmal interessant, aber auf diesen Paragraphen im Einkommensteuergesetz freue ich mich jetzt schon.
Ja, vor allem auf die Klagen, die dann kommen werden. Ja, also, das sehe ich schon, der wird dann so gestaltet sein, dass er vielleicht gekippt wird. Aber ja, also die Grundidee.
Ist auch sehr missbrauchsanfällig eigentlich,
oder? Die Grundidee ist natürlich gut. Also die Grundidee ist gut, ist ja viel bei vielem im Steuerrecht, und die Grundideen sind immer gut, aber es führt natürlich immer zur Bürokratie, ja, Aufbauschung von allem. Solche Einzelregelungen, die komplex sind, das spricht man immer von Bürokratieabbau, und das wird wahrscheinlich auch so eine Regelung sein, die im Kerngedanke gut gedacht ist, aber in der Praxis dann zu Problemen führt.
Mhm. Ja, mal schauen. Also Gesetzesvorhaben oder Gesetzesentwürfe gibt es ja überhaupt noch nicht. Ne? Mhm. Also da ist ja noch ein langer Weg, bis das wirklich schriftlich dann mal vorliegt. Aber
was witzig ist, ja, dass jetzt dann führen sie solche Sachen ein, aber auf der anderen Seite sollen dann irgendwie gesetzliche Berichtspflichten gegenüber staatlichen Stellen dann mit einem Gesetz pauschal aufgehoben werden können. Ja.
Wobei, geil, oder? Also wenn du mich fragst, ich das gehört habe, dachte ich so, wow, wo bin ich jetzt gelandet? Sind wir jetzt in Argentinien oder was ist los?
Ja, also das ist, ich meine, diese Genehmigungsfiktion. Ich meine, hier, ich stelle ja gerade hier einen Bauantrag für meine Großeltern. dass die Anträge dann nach 4 Monaten als genehmigt gelten, wenn sich die Behörde nicht meldet, ja, sollte auch für Versicherung gelten. Mann. Ja, also das ist eigentlich ganz, ganz gut. Andererseits, ja, wenn man natürlich auf der anderen Seite diese ganzen bürokratischen Dinge aufbläst, dann ist es, ja, muss man vielleicht mal schauen, dass nicht zu viel Neues, Quatschiges nachkommt. Aber grundsätzlich, ja, finde ich das auch eine gute Regelung, ja.
Es könnte natürlich ein Befreiungsschlag sein. Letztendlich müsstest du da dann halt überlegen, ja gut, wenn die Berichtspflichten jetzt wegfallen, können denn dann auch die ein oder anderen Behörden wegfallen, ja? Das wäre ja eigentlich das, worüber man diskutieren müsste. Mhm. Das Wirtschaftswachstum, das bisschen, was wir da noch haben, kommt ja eigentlich nur davon, dass jetzt der Staat noch wächst und die Wirtschaft eher schrumpft, so, und das gleicht das vielleicht irgendwie aus, aber wie weit willst du das denn jetzt noch treiben? Mhm. Also soll das die nächsten Jahre so weitergehen? Ich nehme ja hier von Ostdeutschland auf. Ich glaube, so richtig cool ist das nicht, wenn man sich wieder so in so ein System orientiert, wo dann alles staatlich durchgeplant wird. Ich meine, da ist noch ein langer Weg bis dahin, aber irgendwie musst du ja jetzt die Kurve kriegen, dass diese ja schon übermäßigen staatlichen Einflussnahmen da auf die kleinsten Entscheidungen abgeschafft wird, meine Meinung. Ja. Ich habe mich zunächst gefragt, als ich das gehört habe, als Friedrich Merz das gesagt hat, ich dachte, Mensch, heißt das eigentlich auch, dass alle Steuererklärungen zunächst mal wegfallen? Da gibt es ja auch so viele sinnlose Anlagen, die man da irgendwie ausfüllt, oder Dinge, wo man sich fragen könnte, ja, muss ich das wirklich 2-3 Mal angeben? Also ich glaube, so weit wird es wahrscheinlich nicht gehen, oder ich weiß nicht, auch das Ministerium, Finanzministerium ist ja auch ein Ministerium, ob die dann auch erstmal jeden Formularvordruck, den sie für die Steuererklärung haben wollen, neu begründen müssten, wäre ja eigentlich folgerichtig, oder?
Ja, also da bin ich mal gespannt. Die Formulare sind in den letzten Jahren ja immer ja, länger geworden. Bei der Steuererklärung gibt es ja eh noch einen Punkt. Da soll die vorausgefüllte Steuererklärung kommen. Die gibt es ja teilweise jetzt schon. Aber bei Arbeitnehmern soll das dann gänzlich überflüssig werden. Da ja, werden sich einige Steuererklärungssoftwareanbieter auch gefürchtet haben vor der Aussage. Ja, also das soll da werden. Wobei, klar, es gibt natürlich auch Sonderfälle. Dann ist die Frage, wie weit geht das? Gilt es dann nur für Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und für noch Kapitaleinkünfte? Weil, ja, gerade bei, wenn das, sobald du irgendwie eine Immobilie hast und eine Wohnung vermietest, dann bist du da, ja, da raus. Ja, also,
geht ja gar nicht,
genau,
ja.
Dann, das wird auf jeden Fall dann immer noch, ja, Futter geben für die ganzen Steuersoftware-Anbieter. Und beim Wohnungsbau, da gibt es jetzt soll es ein Gesetz geben, welches Enteignungen verbieten soll. Ja? Das kam wahrscheinlich.
Ja, das war ja auch, also diesen Moment fand ich auch irgendwie geil in der Rede. Da dachte ich ja, Mensch, so ein bisschen was von dem, wofür Friedrich Merz angetreten ist, hat er ja immer noch in sich, ne? Dieses Links ist vorbei und hört mal auf mit diesem Quatsch. Wir werden ja hier, wir verschrecken ja nur alle, die irgendwie vorhaben, was zu bauen. Wir machen jetzt hier mal ein Gesetz und sagen, es ist nicht möglich, dass irgendein Land eine Enteignung beschließen kann. Bumm. Und das dachte ich so, wow, okay, cool. Also den gibt es ja wirklich noch, den man gewählt hat, aber ja, gerne mehr davon.
Ja, also und eine staatliche Baugesellschaft soll es noch geben. Da bin ich.
Aber das ist schon wieder interessant. Ja, was sagst du?
Ja, dazu? Also ich aus meiner Sicht sollte man einfach die Rahmenbedingungen für die private Bauwirtschaft besser stellen. Da wird schon gebaut, ja. So, jetzt soll es eine staatliche Baugesellschaft richten, ne?
Ich frage mich halt auch, was ist das eigentlich schon wieder für eine Anmaßung? Also, das ist ja so ein bisschen wie. Ja, nee, die Influencer sind zu teuer, wir machen jetzt nur staatliche Influencer. Oder Steuerberater sind zu teuer, wir machen das jetzt staatlich. Also, wie kann man auf diese waghalsige oder tollkühne Idee kommen, dass man jetzt irgendwie staatlich besser bauen kann als ein Unternehmer? Naja. Also, ich meine, klar, gut, dann hast du da vielleicht irgendwie 5-6% Umsatzrendite oder weiß jetzt nicht genau, wie viel so ein Bauträger macht, aber dann streichst du dir die noch ein, aber deshalb verlierst du doch mindestens doppelt so viel in den ganzen Ineffizienzen, die du hast, weil du ein staatliches Unternehmen bist und irgendwelche Minister entscheiden, was du jetzt machst und was nicht. Was ist das für ein Quatsch?
Ja, ich meine, was auch so ein bisschen Quatsch ist, sind diese Musterrechnungen. Da hat man ja eine Musterrechnung gemacht mit einer Familie mit zwei Kindern und es 60.000 Euro zu versteuernem Einkommen pro Jahr. Da hat man dann eine Entlastung von 600 Euro gerechnet. Aber da habe ich dann auch gedacht, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, dann die Handwerkerkosten unter anderem dann nicht mehr zu 20% abziehen können und so weiter und so fort, also alles, was dem entgegensteht, dann ist es vielleicht, und dann über die Sozialabgaben, die 2027 höchstwahrscheinlich auch wieder steigen, da ist ja die Frage, bleibt dann unterm Strich wirklich noch was übrig? Das ist aus meiner Sicht schon ein bisschen schön gerechnet. Und da muss man natürlich auch sagen, selbst wenn es nicht schön gerechnet ist, 50 Euro im Monat Entlastung für eine vierköpfige Familie, ja, wenn man einmal einkaufen war, weiß, dass das nicht hält, ja, oder nicht lang hält, wenn man zu vierter einkaufen geht. Ja. Mhm.
Tja, das heißt, ein Satz mit nix, ein Satz mit X war wohl nix, ne? So kann man das, glaube ich, so zusammenfassen.
Eingangs dieses Reformchen, also die Reform ist eher ein Reformchen, ne?
Ja, ich glaube wirklich, auch wir haben ja irgendwie alle drauf gewartet, Frühling der Reform, Herbst der Reform und so weiter, bleibt halt alles aus, ja. Also am Ende wird es jetzt so weiter verwaltet und also ich bin ja jetzt hier in Sachsen-Anhalt, ja, und man kann das förmlich spüren, die Angst bei vielen hier, wie die Wahl im September ausgeht und ich glaube, durch solche in Anführungsstrichen Reformen und weiterhin dieses, hey, wir machen erstmal so weiter, haben aber auch keine Idee, wie das denn so werden soll, tust du den Leuten, die jetzt hier Wahlkampf machen, halt auch gerade keinen Gefallen. Ne? Hm. Und ich glaube, das ist ja, weiß nicht, ich kenne da jetzt keinen von der CDU zum Beispiel oder so, aber ob die da jetzt sogar schon fassungslos sind, ich weiß nicht, weil du bist ja wirklich machtlos und kannst hier und obwohl die Prognosen der Hochrechnung schon so schlecht sind, ja, oder so zumindest für die Parteien, die jetzt regieren, dann ja, schafft man es irgendwie nicht, da trotzdem sinnvolle Konzepte zusammenzubauen. Das ist schon fatal.
Ja, dem schließe ich mich an. Und Christian, dann hört man sich nächste Woche wieder.
So machen wir das. Ja, gute Rückreise von San Francisco.
Und ja, danke, danke.
Mal gucken, wie weit die USA kommen und wie viele rote Karten sie noch haben können, ohne dass die Spieler das Spielfeld verlassen müssen.
Sehr gut. Also Christian, dann bis nächste Woche.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.